einer, der sich fürchtet, weil er Gott nicht kennt. Wer Gott nicht kennt, muss sich vor ihm fürchten, eindeutig. Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Das ist, wenn Gott mit uns in Prozessen eintritt. Wir kennen ihn ja gar nicht. Wie sollen wir ihm vertrauen, wenn wir ihn nicht als Vater, als Gott, als Versorger so wahrgenommen haben? Wir müssen uns ihm erstmal auch uns öffnen können. Deshalb ist Gott zu Anfang, auch wenn er uns etwas gibt, anvertraut, etwas gedämpfter. Ja? Weil wir ja gar nicht so viel fassen können. Wie hat Christus gesagt zu seinen Jüngern, ihr könnt all das gar nicht fassen, was ich euch sagen könnte. Ja? Ihr seid gar nicht in der Lage dazu. Am nächsten Morgen stand er früh auf, er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Früher hieß er Luz, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Da ist viel Wenns drin, ne? Wenns und Abers. Ja. Unglauben. Aber hey, das ist doch normal. Wir reden von einem Prozess, den Gott hier mit Jakob jetzt einleitet. Gott sagt, ich werde. Aber wie soll Jakob das verstehen und umsetzen können? Er kann nur mit Unglauben reagieren, weil er ihn bis jetzt ja gar nicht so kennengelernt hat als seinen Versorger. Dann soll er mein Gott sein. Wir haben angefangen, Gott zu vertrauen, indem wir uns bekehrt haben, indem wir die Bibel gelesen haben, indem wir auf das Zeugnis anderer vertraut haben, als sie von ihren Erfahrungen mit Gott berichtet haben und haben gesagt, das will ich auch und haben auch vertraut. Aber wir merken auch, das ist wachsweicher Boden. Ja? Weil wie sollen wir diesem Gott vertrauen, wenn wir ihn nicht in dieser Tiefe so kennengelernt haben? Deshalb ist die Reaktion von Jakob vollkommen in Ordnung. Ist das ein Ungläubiger? Nein. Ein beginnend Gläubiger. Einer, der sich dem Prozess stellt. Wenn das so ist, dann soll er mein Gott sein. Ist doch fair. Und Gott weiß das. Und Gott lässt sich darauf ein. Gott ist nicht sauer, wenn wir so reagieren, wie ein Jakob reagiert. Dann lesen wir in Mose 35, Vers 9, Gott erschien Jakob erneut. Es war das zweite Mal seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist dein neuer Name, sagt er. Ich bin Gott, der alle Macht besitzt. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass nicht nur ein Volk, sondern zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Das war auch das, was Gott zu Abraham beim zweiten Mal sagte. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaak versprochen habe. Nachdem Gott dies gesagt hatte, erhob er sich wieder zum Himmel. Und Jakob errichtete an der Stelle einen Gedenkstein, er schüttete Wein als ein Trankopfer darüber und begoss ihn mit Öl, um ihm Gott zu weihen. Weil Gott an diesem Ort zu ihm gesprochen hatte, nannte er ihn Bethel, Haus Gottes, wie auch zuvor. Beides Mal die Namensgebung Bethel. Aber hier hat Gott das nur nochmals gefestigt und bestätigt und wir hören hier nicht mehr von einem Jakob, der letztendlich zweifelte, sondern er hatte zwischenzeitlich Gott erfahren. Er hatte eine ganz andere Basis gehabt und deshalb konnte Gott auch die Offenbarung erweitern, so wie er sie beim zweiten Mal bei Abraham erweitert hatte. Hier konnte er ihm mehr anvertrauen, das Größere offenbaren, wozu er vorher nicht in der Lage war. Und Jakob hat das angenommen. Beides Mal gleiche Begegnung, beides Mal das Gleiche. Und wo kennen wir im Neuen Testament eine Geschichte, wo wir auch wissen, dass eine Person ein Erlebnis zweifach hatte? Petrus. Die erste Berührung von Petrus und er hatte das gleiche Erlebnis später nochmal. Ich bin begeistert, dass Gott einfach uns so viele Beispiele aus der Bibel liefert, wo wir solche Sachen ableiten können. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahre jetzt wieder hinaus auf den See und werfe deine Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern mit im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Richtige Reaktion. Er kannte ihn nicht. Er hat ihn jetzt kennengelernt und in diesem Kennenlernen stellt er fest, hier hat es mit einem Heiligen, mit einem Mann Gottes zu tun. Und er selber erkannte sich selber in dem Licht dieser Person und sagte: Ich bin's nicht wert, in deiner Nähe zu sein. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Und gibt's diese Geschichte nochmal? Ja. Diese Geschichte gibt es nochmal. Fast wie so ein, ihr kennt das ja aus dem, wenn ihr mal so irgendwo in einen Raum reingekommen seid und steht in einem Raum und dann denkt ihr: Menschenkinder, hier war ich schon mal. Obwohl ihr vielleicht noch nicht da wart. Oder ihr habt so, wie heißt das so schön, ein Déjà-vu. Ne? Ist so etwas, was man vielleicht meint, schon mal gehabt zu haben, oder man hatte es schon mal und es passiert dann nochmal. Und das passiert auch Petrus, er hat ein Déjà-vu. Ich lese weiter, weil das muss man gelesen haben, damit man seine eigene Meinung dazu bilden kann. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wieso geht der Mann fischen? Der war 3 Jahre mit Jesus zusammen. Wieso will dieser Mann fischen gehen? Hat nicht Jesus gesagt, du sollst Menschenfischer sein? Wieso geht der jetzt wieder in seinen alten Beruf zurück? War die Hoffnung auf Jesus umsonst? Was ist passiert, dass Petrus wieder fischen gehen will? Liegt es damit zusammen, dass er ihn vielleicht 3-mal verleugnet hatte und glaubt, dass Jesus jetzt vielleicht von ihm enttäuscht ist? Was ist der Umstand, weshalb dieser Mann, der doch eigentlich der Fels der Gemeinde sein soll, warum der jetzt fischen gehen soll? Was machen die anderen? Wir kommen mit. Weil Jesus ist nicht da. Er ist zwar auferstanden, ist auch ihnen schon begegnet, aber sie wissen nichts damit anzufangen. Sie haben noch nicht den Heiligen Geist, der ihnen hilft, mit diesen Dingen umzugehen, das richtige Verständnis zu haben. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Ist das ein Déjà-vu? Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Klar, er wollte dem Herrn nicht mit entblößtem Oberkörper begegnen, aus Ehrfurcht vor Gott, vor Jesus. Aber was für eine andere Reaktion von Simon Petrus. Beim ersten Mal sagte er, Herr, gehe weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt weiß er, es ist der Herr. Und was macht er? Er zieht sich an, ja, und springt ins Wasser, um ihn entgegenzuschwimmen. Ganz andere Reaktion. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar Fische, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die gleiche oder ähnliche Situation, wie Petrus sie schon mal erlebt hatte. Jakobus ist durch einen Prozess gegangen, von der einen Begegnung zur anderen Begegnung. Abraham ist durch einen Prozess gegangen, von der einen Begegnung zur anderen Begegnung. Petrus ist durch einen Prozess gegangen, zwischen der einen Begegnung und der anderen Begegnung. Und Petrus war jetzt bereit, die Frage, die Christus ihm stellen wollte, jetzt beantworten zu können. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Dann sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Diese Frage hätte Jesus nie gestellt nach der ersten Begegnung mit Petrus. Damals, als er ihn als Jünger gewinnen wollte. Wie hätte Petrus antworten sollen? Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb. Er hätte sagen können, ich habe von dir gehört, sollst ein Prophet sein. Ich möchte dir auch folgen, was er ja auch dann tat. Aber hätte er antworten können, ich liebe dich? Hätte er in dieser Tiefe diesen Fragen von unserem Herrn begegnen können? Niemals. Es liegt ein Prozess dazwischen. Ein Prozess, den Christus mit ihm beschritten hat. Inklusive der Verleugnung, die Petrus gegangen ist. Inklusive all der Fehler, die er gemacht hat. Inklusive der Korrektur, die Christus ihm gegeben hat auf dem Weg, inklusive all der Wunder, die er erleben durfte an der Seite von unserem Herrn. Das und auch die Art und Weise, wie er gemerkt hat, wie der Herr mit ihm und mit allen anderen umgegangen ist, hat ihn dazu bewegt, diese Frage so beantworten zu können, wie er sie beantwortet hat. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir Christus begegnen und wenn wir von ihm geformt werden, dass wir nach einem Prozess, den er mit uns durchschritten hat, wir diese Frage so beantworten können, wie Petrus sie beantwortet hat. Aber jetzt möchte ich gerne mit euch zu meiner eigentlichen Geschichte kommen. Jetzt fängt meine Predigt an. Ja. Und zwar Markus 8, 22 bis 26. In Bethsaida brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn zum Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Also ganz interessant, dass Christus überhaupt hier diesen Blinden aus diesem Ort erst herausgeführt hat, warum hat er nicht sofort in diesem Ort diesen Blinden geheilt? Warum führt er ihn heraus? Bethsaida heißt eigentlich Haus des Fisches. Aber es gibt auch eine andere Darlegung, die heißt Haus der Fallen. Vielleicht war es so, dass Christus uns erstmal aus einem Haus der Fallen, der inneren Gebundenheit herausführen muss, bevor wir bereit sind für Heilung. Er führte ihn also heraus und berührte ihn. Kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf. Ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten auch Bäume sein. Ich habe euch mal was mitgebracht. Das sind Bäume, die aussehen wie Menschen. Es könnten auch Bäume sein. Vielleicht hat er den Menschen so wahrgenommen, wie vielleicht diese Bäume jetzt sich darstellen. Was ist passiert? Was ist der Grund und die Ursache, warum Christus, als er diesen Menschen berührte, ihn nicht sofort zu 100% heilte? Warum war es ein Moment, wo diese Person undeutlich, unklar sehen konnte? Was ist der Grund und die Ursache für dieses Phänomen? Ich meine, eines ist sicherlich klar, wenn ich geheilt werde und wenn ich sehen kann, wenn ich Menschen wie Bäume sehen kann, dann ist es so, dass ich Licht und Schatten wahrnehmen kann, dass ich Konturen wahrnehmen kann, dass ich diese räumliche Wahrnehmung auf einmal schon sehe. Das ist so, wie wenn einer sich bekehrt. Er kann hell und dunkel unterscheiden. Das, was göttlich ist und das, was nicht göttlich ist. Er fängt an, die Nuancen wahrzunehmen in seinem Leben. Er sieht auf einmal, dass das eine gut ist und das andere schlecht ist. Er kann auch die Vielfalt wahrnehmen, weil er Farben wahrnimmt. Er nimmt diese unterschiedlichen Schattierungen wahr und ist begeistert von der Fülle, die da ist. Er sieht auch einen Weg vor sich, aber es ist alles irgendwie nicht wirklich klar. Es ist nicht eindeutig. Er fängt an, das ganze Göttliche, dieses neue Leben aus Gott heraus für sich wahrzunehmen und ist begeistert von diesen ganzen Dingen, aber er sieht Menschen wie Bäume. Und so war es bei mir. Ja. Ich habe auch, als ich mich bekehrt habe als junger Mann, ich kam aus keinem christlichen Elternhaus, sondern, wie haben Sie schon gesagt, ein Straßenkind. Ja. Wir waren in einer Moped-Gang unterwegs und haben gelebt, ja, so wie ich das gehört. Und dann kommst du und bekehrst dich und du hast keine Vorkenntnis. Und du erkennst Licht und Schatten, das ist so. Hell und dunkel nimmst du wahr. Du weißt auf einmal, das, was du jetzt vorher getan hast, geht nicht mehr. Das andere, das geht. Das ist auch im Licht Christi. Du spürst, wie es warm ist, weil dort die Sonne da ist. Das Licht, du nimmst es wahr. Und du erkennst auch die Vielfalt des Reiches Gottes. Du erkennst den Raum, in dem du dich bewegst, in diesen neuen Raum des Reiches Gottes, wo man seine ersten zaghaften Schritte hineintut und sich wohlfühlt und sagt, ja, toll, aber trotzdem irgendwie, es ist auch wachsweich, es ist nicht eindeutig. Und so ist es, glaube ich, für jeden, der sich zu Christus bekehrt, dass er nicht zu Anfang zu 100% weiß, wo bin ich jetzt, was tue ich, was ist, was der Herr von mir will, wie ein Jakob. Wenn du das und das und das tust, dann bist du mein Gott. So bin ich auch auf meinen Herrn zugegangen, auf meinen, den ich frisch kennengelernt habe. Herr, wenn das so ist, dann kann ich dir vertrauen. Sorry, ich habe natürlich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Vater, mit Mutter, mit Lehrern. Das heißt, man hat ja gemerkt, dass Menschen fehlerhaft sind. Wie soll ich dann einem Gott Vater vertrauen, wenn ich weiß, dass Menschen fehlerhaft sind? Dann bist du selber vorsichtig und sagst, wie heißt es so schön, ich traue nur dem, was ich sehe. Ja? Oder es gibt ja diese blöden Verse da, ich glaube nur an das, was ich sehe. Ja? Sowas zum Beispiel, so ein Quatsch. Aber das musst du erstmal für dich wahrnehmen, dass es ein Vertrauen gibt, ohne dass du siehst. Und dann gehst du in dieses neue Christenleben hinein und du stellst fest, es ist zwar da, es ist auch bunt, es ist auch toll, und trotzdem nimmst du es wahr, es ist nicht eindeutig. Kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf, ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte ihm Jesus noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. Alles konnte er genau erkennen. Er war geheilt. Aber Jesus befahl ihm, geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern gehe gleich nach Hause. Warum sollte er nicht zurückgehen in dieses Dorf, in dieses Haus der Fallen? Warum sollte er nach Hause gehen, weg von diesem Dorf? Weg von dem alten Leben, nicht mehr zurückkehren in das Alte. Gehe direkt nach Hause, gehe direkt den Weg, den ich dir zeige, zum Vater. Gehe dahin, wo auch du jetzt hingehen kannst, weil du sehen kannst. Der Weg, der vor dir ist, ist jetzt klar und eindeutig. Du kannst den Weg eindeutig vor dir wahrnehmen und du kannst festen Schrittes, kannst du gehen und dich auf Gott verlassen, weil es ist alles vor dir eindeutig klar und du kannst sehen und gehen. Das heißt, dieser Mensch hatte ein zweifaches Erlebnis mit Jesus. Eine Berührung, dass er sehen konnte, und eine Berührung, dass er klar und eindeutig und ohne weiteres nicht glauben oder nicht vertrauen gehen konnte. Und zwischen diesen beiden Momenten gab es einen Prozess. Zwischen diesen beiden Momenten gab es bei Petrus einen Prozess, bei Jakobus, bei Abraham gab es einen Prozess. Bei Abraham hat man gesehen, das erste Mal mit 75, dann mit 99, also 24 Jahre gab es dazwischen einen Prozess. Bei diesem Mann waren es nur ein paar Sekunden. Dann war dieser Prozess des Sehens abgeschlossen. Bei Petrus waren es 3 Jahre. Es gibt also unterschiedliche Längen von Prozessen, bis dass wir Dinge verstanden haben. Aber wir brauchen nicht traurig sein. Gott geht mit uns zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Prozesslängen, bis dass wir sehen und erkennen und verstehen. Und was wir auf jeden Fall wissen dürfen, aus allen diesen 4 Begebenheiten, die ich jetzt vorgelesen habe, bei Abraham, Gott kam das zweite Mal auf Abraham zu, ohne dass Abraham darum gebeten hatte. Jakob, Gott kam auf Jakob zu. Petrus, Jesus stand am Ufer und rief ein zweites Mal. Hier, Jesus sprach zu ihm, kannst du etwas sehen? Jesus fragt. Ist das nicht toll? Wir können uns darauf verlassen, er kümmert sich um uns, dass wenn wir durch den Prozess gegangen sind, dann kommt er und hilft uns, den letzten Prozessschritt zu tun, weil er uns liebt, weil er sich um uns sorgt. Er geht mit uns durch unsere Prozesse durch und er kümmert sich zum richtigen Zeitpunkt darum, dass wir den Prozess abschließen können. Ist das nicht wunderbar? Ja? Ihr braucht nicht, Herr, ich brauche jetzt den Prozess, Herr, komm und mach. Er wird es tun, weil er weiß, unseren Moment, wann wir durch sind, durch unsere Prozesse des Lebens. Und er schenkt uns dann Klarheit und Wahrheit. Gibt es nur Prozesse zwischen Gott und Menschen? Es gibt auch Prozesse zwischen Menschen. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt. Nur, dass ihr das vielleicht auch noch seht. Wir denken vielleicht an Petrus und Johannes Markus. Ihr habt von Petrus und Johannes Markus gehört. Erstmal war Petrus total sauer wegen Johannes Markus. Der Mann hat irgendwie rumgeschlurrt, irgendwie rumgechillt, den Tag verdaddelt, statt mit ihm im Reich Gottes unterwegs zu sein. War vielleicht nicht richtig bei der Sache und hat er sich dann mit Barnabas gestritten wegen Johannes Markus. Barnabas hat ihn dann verlassen und Johannes Markus mit ihm. Und später lesen wir von Petrus, dass er sagt, Johannes Markus ist mir eine gute Hilfe. Ja, das heißt, es gab eine zweite Berührung. Auch unter Menschen ist sowas möglich, dass sich Dinge austeilen. Josef und seine Brüder, auch eine wichtige Geschichte. Ja, Josef wurde erst verraten, verkauft durch seine Brüder. Hinterher hat er sie getestet, ob sie tatsächlich nun vertrauenswürdige Personen sind. Und siehe da, zwischen ihnen wurde etwas geheilt. Es gibt auch da Heilung durch Prozesse. Wichtig ist aber für mich, dass wir für uns sehen und verstehen, Gott gibt auch momentane Heilung, momentane Veränderung. Das tut Gott. Das haben wir jetzt mehrfach gelesen, wie die Bibel ist voll mit Begebenheiten, wo Gott sofort Dinge verändert. Aber das meiste, was ich in meinem Leben festgestellt habe, sind halt die Prozesse. Und ich glaube, das könnt ihr bestätigen, dass das meiste doch Prozesse sind, durch die wir zu gehen haben. Aber seid euch gewiss, wenn ihr in irgendeinem Prozess drinsteckt, wo ihr merkt, ihr seid noch nicht durch, Gott kommt auf euch zu und wird euch zum richtigen Zeitpunkt, den ihr nicht kennt, aber den er kennt, wird er auf euch zukommen und wird euch berühren und wird euch segnen mit dem Prozessschritt, der notwendig ist. Meine Bitte ist, dass wenn der zweite Berührungspunkt kommt, dass ihr euch auf Gott einlasst. Lasst euch auf eine zweite Berührung auch durch Brüder und Schwestern ein, wo es vorher vielleicht schwierig war. Lasst uns offen sein für das Reden und Wirken Gottes. Und wenn der Prozess, in dem ihr drinsteckt, schon mehrere Jahre ist, werdet nicht müde. Es gibt ein Lied, das heißt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ja? Seid bereit zu warten, bis der Herr euch berührt, bis der Herr zu euch kommt, ein vertiefter Eindruck möglich ist. Und dann öffnet euch Gott eine Dimensionsebene, von der ihr vorher nichts gewusst habt. Er hat Abraham, Jakob, hat er Dinge aufschließen können, von denen sie vorher keine Ahnung hatten, die er ihnen auch nicht anvertrauen konnte. Und auch Petrus hat Dimensionen vor sich auftun sehen, von denen er vorher keine Ahnung hatte. Als er damals beim ersten Fischzug dort war, konnte er nicht ahnen, was Christus mit ihm vorhat und der Gemeinde. Und die Dinge haben sich weiter herausgearbeitet. Meine Bitte ist, dass wenn ihr heute Morgen hier seid und ihr spürt, ihr seid an dem Punkt, dass die zweite Berührung da ist oder sein sollte, dann möchte ich gerne mit euch beten. Nach dem Gottesdienst hier vorne können wir uns Zeit nehmen, dass wir noch zusammen beten, dass man einfach Gewissheit hat für den zweiten Schritt, für den nächsten Prozessschritt, dass ihr euch darauf einlasst, dass auch die anderen von den verbliebenen Ältesten und Leitungspersonen der Gemeinde nach vorne kommen und mitbeten. Und wenn ihr spürt, Menschenskinder, ich bin müde geworden auf dem Weg des Wartens, wollen wir für euch beten, dass ihr mehr Kraft habt im Durchhalten, im Warten auf den Herrn. Denn ich verspreche euch, und das ist unser Gott, Gott kommt zu seiner Zeit und wird euch berühren und wird euch in den nächsten Prozessschritt hineinnehmen. Das tut er, weil er es immer getan hat und weil er es auch weiterhin tun wird. Amen.